Das Thema lautet die unterschiedlichen Leiblichkeiten. Ich lese ab Vers 35. Doch wird jemand sagen, wie werden die Erstorbenen erweckt? In was für einem Leib aber kommen sie? Du Unbesonnene, was du sähst, wird nicht lebend gemacht, wenn es nicht zuvor sterbe. Und was du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, zum Beispiel Getreide oder eines der übrigen. Gott aber gibt ihm einen Leib, so wie er will, und einem jeden der Samen den eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern anderes ist das der Menschen, anderes aber das Fleisch der Herdentiere, anderes aber das Fleisch der Vögel, anderes aber das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Jedoch andersartig ist die Herrlichkeit der Aufhimmlischen, andersartig aber die der Irdischen. Eine andere ist die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Denn unterschiedlich durchtragend ist Stern und Stern in Herrlichkeit. Also ist auch die Auferstehung der Erstorbenen gesät wird in Verderblichkeit, erweckt wird in Unverderblichkeit, gesät wird in Unwert, erweckt wird in Herrlichkeit, gesät wird in Schwachheit, erweckt wird in Vermögenskraft, gesät wird ein seelischer Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, gibt es auch einen geistlichen. Also ist auch geschrieben worden, der erste Mensch Adam wurde zur lebenden Seele, der letzte Adam zum lebend machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist vorher, sondern das Seelische, darauf das Geistliche. Der erste Mensch ist aus der Erde, irdisch. Der zweite Mensch aus dem Himmel. Wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Aufhimmlische ist, so sind auch die Aufhimmlischen. Und so wie wir das Bild des Irdischen tragen, so sollten wir auch das Bild des Aufhimmlischen tragen. Soweit der Text. Schöne Aussichten. Bitte, Wolfgang.
Ja, wer nicht dabei gewesen ist bei dem ersten oder zweiten Teil, ich mache nochmal eine kleine Übersicht, damit wir wissen, wo wir stehen. Ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Brille, entweder sehe ich euch oder meinen Text, weil das alles noch nicht da ist, wo es hingehört. Aber wir kriegen das gemacht, ich habe daheim geübt, müsste eigentlich klappen jetzt. Ja, das 1. Korinther 15 ist ein ganz besonderes Kapitel und interessant für mich war, dass, manche sagen ja, es war so eine chaotische Versammlung, gell? Da gab es Leute, die haben die Auferstehung abgelehnt. Also die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung. Und was wäre denn, wenn das so wäre? Gell? Also wenn es keine Auferstehung gäbe, hat Paulus im ersten Teil, den ersten 19 Versen, mehrfach betont, dann ist das ganze Evangelium sinnlos. Evangelium heißt gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, dass es eine Auferstehung gibt und dass es die Herrlichkeit gibt, die wir erwarten. Wenn jetzt einer sagt, es gibt keine Auferstehung, dann bleiben die Gestorbenen da, wo sie sind. Gell? Manche glauben ja, dass die alle verfault sind und da nichts mehr übrig ist. Andere sagen, die sind irgendwo im Gedächtnis Gottes und wenn er nicht will, dann hast du Pech gehabt. Also es gibt da unterschiedliche Sichtweisen für. Und was wäre dann das Evangelium wert, über das wir hier mehrmals im Monat reden, im Hauskreis oder in der Versammlung hier? Gell? Ja, da kannst du doch. Und das ist ja das, was Paulus dann hier im zweiten Teil, habe ich das behandelt, im Vers 32 sagt, dann kannst du doch wirklich sagen, wenn die Gestorbenen nicht erweckt werden, dann lass uns essen und trinken, gell? Denn morgen sterben wir auch. Also hoch die Tassen, gell? Jetzt genieße ich mein Leben. Ich hatte mal jemanden in der früheren Versammlung in meiner alten Religion, dem war das dann alles zu viel und hat dann zu mir gesagt, weißt du was, jetzt möchte ich erstmal richtig leben. Also er hatte keine Erwartung. Gell. Wir haben unsere Verwandtschaft, sagst du, jemanden, der sagt, ist krebskrank und sagt dann, aber ich möchte schon noch ein bisschen leben. Gell. Also wir sehen, dass immer wieder die Leute so an dem Leben hängen, an dem, was wir jetzt haben. Gell. Also das jetzige Leben ist so toll, gell. Das möchte ich gerne behalten. Und wenn jetzt die Gestorbenen nicht auferstehen, dann würde das ja heißen, in der Tat, gell, dass du lebst nur einmal, nämlich jetzt. Also genieß das, gell, nimm alles mit, was du kriegen kannst. Ja, da sagt Paulus, dem widerspricht er vehement, gell, in seinem ganzen Kapitel, vor allem auch im ersten Teil, und sagt, nein, wir haben eine lebende Erwartung. Gott ist kein Lügner, wenn er sagt, dass es Auferstehung gibt. Jesus ist der Retter aller, nicht nur von ein paar Frommen. Gell? Ja, und unser Glaube, der ist nicht sinnlos. Gell? Das war das, was Paulus im ersten Teil uns sehr, sehr deutlich vor Augen geführt hat. Im zweiten Teil dann, die Verse 20 bis 34, haben wir darüber gesprochen, dass das nicht einfach so passiert. Also Gott, wenn Jesus der Retter aller ist, dann macht er das nicht einfach so von jetzt auf gleich, sondern wir haben gelernt, vor allem Verse 23, 24, wer jetzt das nochmal angucken will, dass es da eine Ordnung gibt. Also Gott hat eine Ordnung festgelegt, in der die Leute lebend gemacht werden, in der sie auferstehen, wenn man das enger fassen will. Nämlich der Jesus erst der Erstling. Da haben wir hier festgestellt, dass der Erstling aufgrund der Zeitangabe der zweiten Gruppe nicht nur Jesus ist, sondern auch die Erstlinge, also die zu ihm gehören. Und als nächstes kommen die dran in seiner Anwesenheit. Ja, die Anwesenheit des Herrn, seit seiner Himmelfahrt, die steht noch aus. Ja. Die kommt erst in Thessalonicher 4 bei der Entrückung. Das heißt, da gibt es die nächste Auferstehung, nämlich derer, die in Christus gestorben sind. Und dann die dritte Gruppe, das sind die übrigen. Und da haben wir auch letztes Mal gesehen, das sind noch etliche Etappen, gell? Auch bis hinein in die Enthüllung. Gibt es noch eine vorherige Auferstehung. Wir haben die Auferstehung im Millennium von Israel, Hesekiel 37 und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe Abteilungen bis hinein in die Vollendung. Selbst vor dem neuen Jerusalem im vierten Kosmos kommen ja noch Leute aus der Gehenna oder dem Feuersee heraus. Also, Gott macht das, aber in seiner Ordnung. Das haben wir im zweiten Teil gelernt. Und jetzt war die nächste Frage, die Paulus hier stellt im dritten Teil, ab Vers 35, wir haben die Verse gehört. Es wird jemand sagen, sagt er hier, wie werden die Gestorbenen erweckt? In was für einen Leib kommen sie? Das hat die Leute interessiert. Aber nicht nur, weil sie an der Auferstehung interessiert waren, sondern wir müssen wieder an die geschichtliche Entwicklung von damals denken, auch die Religion von damals. Das heißt, das hellenische Denken, die hellenische Religion, das griechische Denken, wenn dir das besser gefällt, oder die griechische Philosophie, die haben gesagt, der Leib ist ein Gefängnis für die Seele. Gell? Also den will ich loshaben. Ich brauche keinen Leib. Das ist ein Hindernis für mich. Und wenn jetzt kommt ein Christ, ein Apostel, Paulus hat ja die Korintherversammlung gegründet. Übrigens, der stand da vor Korinther am Berg. Ich finde das immer interessant. Und da hat er Angst gehabt, gell? Ich weiß, wie das geht. Ich habe auch manchmal vor dem Dorf gestanden, das muss ich hier von Haus zu Haus gehen, was werde ich jetzt erleben. Gell? Und so ging es auch dem Paulus, der steht da vor Korinth auf dem Berg und dann hat er eine Beklemmung, wie auch immer. Und da sagt der Herr zu ihm, fürchte dich nicht, ich habe in dieser Stadt ein großes Volk. Gell? Und da hat er Mut gehabt, dann ist er losgerannt und hat Evangelium verkündet. Und jetzt sagt er den Hellenen in Korinth, sagt er jetzt, es gibt eine Auferstehung der Gestorbenen. Da sagen die, greifen sie den Kopf, gell? Ich will doch nicht den Leib wieder haben. Ich bin froh, wenn ich den los habe. Ich will was Geistliches. Die Seele ist im Gefängnis in meinem Leib. Ich will die befreit haben. Gell? Also sterben ist super, anschließend bin ich frei. Das war denen ihre Denke. Deswegen haben die gesagt, Auferstehung Gestorbener. Selbst die da vielleicht zum Glauben gekommen sind, weißt du, wie das ist im Laufe des Lebens. So ein paar alte Lasten hast du immer noch dabei, gell? Das geht uns auch so. Und dann sagen die, da redet schon Auferstehung ins Fleisch. Gell? Ich will doch nicht wieder ins Fleisch. Ich bin froh, wenn ich geistlich bin, wenn der Leib weg ist. Ja. Und wenn jetzt dieses Thema hier heißt, Auferstehung Gestorbener, was für ein Leib werden sie bekommen, dann müssen wir einmal daran uns erinnern, dass es ja schon Auferstehungen gab, als Paulus das geschrieben hat. Jesus zum Beispiel hat ja Leute erweckt. Ich sage nur Tabitha oder Lazarus. Aber was war der Unterschied? Der Unterschied hier war in dem Sinne, dass die nicht aus dem Scheol gekommen sind, sondern die waren ja gerade, Lazarus war 4 Tage gestorben. Das heißt, Jesus hat den vorhandenen Leib erweckt. Die haben keinen neuen Leib gekriegt. Und deswegen die Frage hier, mit welchem Leib kommen die? Das geht um die, die schon im Scheol sind, wo der Leib im Grab schon verwest ist im Grunde. Ja, was für ein Leib kriegen die denn dann? Muss es sein, dass es ein Fleischesleib ist? Muss es sein, dass es wieder das Gefängnis in Anführungszeichen ist, wo die Hellenen gesagt haben, das wollen wir nicht, gell? Oder denk an die Apostel, die Leute erweckt haben. Der aus dem Fenster gefallene bei Paulus, gell, und andere. Das waren aber Leute, die denselben Leib wieder hatten, weil sie noch nicht im Scheol gelandet sind, um es mal so einfach auszudrücken. Wir haben im Alten Testament einige Hinweise, dass das mindestens 3 Tage dauert, bis die Seele da ist. Aber da will ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen. Wichtig ist zu wissen, es gibt eine Auferstehung des Fleisches. Reinkarnation ist ein schreckliches Wort, weil es meist mit einer griechischen Philosophie verbunden wird. Reinkarne, lateinisch heißt ja zurück ins Fleisch. Das heißt zurück ins Fleisch, wer kommt zurück ins Fleisch? Denk mal an die Israeliten, die im Millennium auferstehen. Die kriegen ein Fleischesleib. Wie das dann aussieht, müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Oder ich denke an diejenigen, die während der Entrückung auferweckt werden müssen. Also Paulus schreibt dann 1. Thessalonicher 4, der Herr kommt mit denen, die er sich schon geholt hat, in den Lufthimmel, und die Gestorbenen in Christus müssen auferstehen. Ja, wenn die auferstehen, denk an Matthäus 27, wo die Heiligen schon mal auferstanden sind, die liefen rum mit Fleischesleibern. Die Leute in der Stadt haben die gesehen. Gell? Also du hast wieder ein Fleischesleib gekriegt. Und wenn wir an die Entrückung denken, 1. Thessalonicher 4, das ist ja nur ein Augenblick in Anführungszeichen. Das heißt, weil dann die Lebenden zusammen mit den Auferstandenen, wie wir nachher noch sehen werden, in einem Nu verwandelt werden. Das heißt, die Leiblichkeit, in die zurückkommen, ist eine Art Zwischenleib. Der ist nur für den Moment gedacht, wo du hier rumlaufen musst. Weil im Gesamtkonzept eine Leiblichkeit notwendig ist, um handlungsfähig zu sein. Welche Leiblichkeit das ist, ist eine ganz andere Sache. Es gibt auch Geistleiblichkeit. Wir werden auch sehen, es gibt auch Leiber im Scheol, es gibt auch Leiber in der Gehenna, da komme ich gleich noch drauf. Also jedes vernunftbegabte Wesen braucht, um handlungsfähig zu sein, ein Leib. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Eine ist in Enthüllung 6, wo die Seelen unter dem Altar warten, bis sie ein Leib kriegen, nämlich eine Bekleidung. Ein Gewand ist ja auch eine Leiblichkeit. Oder ein Bild auf Leiblichkeit. Würde also heißen, das Zurück ins Fleisch ist unter Umständen notwendig, wenn du gerade in dem heilsgeschichtlichen Abschnitt lebst, wo das von Bedeutung ist, zum Beispiel während der Entrückung, wenn du einer gewesen wärst, der in Christus gestorben ist. Und wir haben ja hier schon über unsere Konkordantenbrüder gesprochen, die ja schlafen wollen im Aufenthaltsraum der Gestorbenen bis zur Entrückung, die müssen auferstehen. Die werden auferstehen, kriegen Fleischesleib, werden zusammen mit den Lebenden in den Lufthimmel entrückt. Gell? So einfach ist das. Steht bei Paulus und Jesus hat das in Johannes 11, da haben wir da auch schon mal erklärt. So, und damit wir den Hintergrund da ein bisschen verstehen, warum dieses Thema hier so wichtig ist für Paulus, gell? Weil das ins Fleisch war immer ein Problem für die Hellenen, aber nicht für Leute, die Heilsgeschichte Gottes kennen, wie er mit den Seinen, mit der gesamten Menschheit umgeht. Das macht Paulus hier im nächsten Verse einen Grundsatz deutlich. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben ja einen Grundsatz im Vers 36. Er sagt, du Unbesonnener. Also wenn dir das nicht klar ist, bist du ein Unbesonnener. Er erklärt das, was das ist. Er sagt, was du säst, wird nicht lebend gemacht, wenn es nicht zuvor stirbt. Oder sterbe, Konjunktiv. Ja, ist eigentlich logisch, gell? Da müsste man jetzt draus den Grundsatz noch stricken, das Leben kommt nur durch Sterben, gell? Wäre jetzt eine logische Schlussfolgerung. Aber was hat Jesus gesagt? Johannes 12, kannst du das nachlesen, Vers 24, sagt er zweimal Amen, gell? Das war ein ganz wichtiger Satz, immer wenn er zweimal Amen sagt, gell, Reinhard, dann ist das ganz wichtig. Das haben wir mal gelernt, also ich von ihm. Ja. Und da sagt er, ich sage euch, wenn das Korn des Getreides nicht hinein in die Erde fallend stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, trägt es viel Frucht. Hast du mal ein Weizenkorn in die Erde gesteckt, gell? Oder irgendeinen anderen Samen? Das, was da wächst, kommen wir gleich noch drauf, sieht ganz anders aus. Wenn du das Korn nicht sterben lässt, kriegst du nicht die anderen 30, 40, 50 oder 80 oder 100 Körner an der Ehre, gell? Die dann ein Vielfaches von dem einen Korn sind. Also das eine Korn muss sterben, damit es Frucht bringt, und beim Fruchtbringen sieht das ganz anders aus. Und das nimmt Jesus hier als Bild auf diesen Gedanken. Wenn du nicht stirbst, kannst du nicht lebend gemacht werden. Das ist der Grundsatz. Und deswegen sagt er im nächsten Versen, was du sähst, das ist auch ganz, ganz interessant, ist nicht der Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Also das Korn, was in die Erde steckt, sieht ganz anders aus als der Leib, der daraus wächst. Gell? Da hat sich vielleicht noch gar keiner Gedanken drüber gemacht, was das heilsgeschichtlich bedeuten könnte. Also wir sehen nicht den Leib, der werden soll. Wir sehen, wenn wir gesät werden, nicht das Fleisch und die Knochen unseres Leibes in die Erde, sondern wie wir nachher, wir haben es vorhin schon mal gehört, in Vers 44 lesen können, es wird ein seelischer Leib gesät. Was ist denn ein seelischer Leib? In 3. Mose 17 steht, der Leib der Seele ist das Blut. Oder die Seele ist das Blut, gibt beide Aussagen. Was ist denn für uns das Blutmerkmal heute wissenschaftlich denkend? Da geht es um DNA, DNS, gell? Also der Leib der Seele ist die DNA, gell? Die wird gesät. Das Fleisch und die Knochen spielen da keine Rolle mit. Und wenn wir heute, es gibt ja so Kriminalfälle, gell? Da werden nach 30, 40 Jahren werden noch Täter überführt, das geht heute, gell? Weil sie da im Wald einen Kittel gefunden haben, der ganz verrottet ist und aus dem seine DNA dran und die von dem Opfer, und da kannst du sagen, die beiden waren dort zusammen, gell? Also das kann man heute nachweisen aufgrund der DNA, die nicht vergeht, sondern die gesät wird, der seelische Leib wird gesät. Und deswegen müssen wir hier, wie Paulus das deutlich sagt, den gesäten Leib von dem zu erntenden Leib unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Sachen. So wie der Same anders aussieht als die Pflanze, ist auch das hier so zu sehen. Ich erinnere nochmal an die Maria Magdalena war es, Entschuldigung, die stand bei Jesus am Grab, die hat ihn gesucht. Und als sie rauskam aus der Höhle, da saß einer da, gell? Und da hat sie gedacht, ist der Gärtner, und hat gefragt, wo sie denn Jesus hingeschafft hätten. Die hat Jesus nicht erkannt. Der sah anders aus, als er aussah, als er gestorben ist. Obwohl wir dann wissen, an den Merkmalen seines Todes haben sie ihn ja dann erkannt. Aber die Äußerlichkeit war eine andere. Das heißt, der Auferstehungsleib, der wird optisch anders aussehen. Das, was nach dem Sterben dann da ist, sieht optisch anders aus, falls man überhaupt von Optik reden kann. Das heißt, wir müssen uns im Klaren sein, dass es wird ein nacktes Korn gesät, sagt hier, alles danach gibt es was völlig Neues, gell? Etwas Fruchttragendes, was ganz anders aussieht. Weißt du, wie jetzt Jesus im Himmel aussieht oder wie Gott selber aussieht, der ja auch Leiblichkeit hat, komme ich nachher nochmal drauf. Wissen wir das, wie wir aussehen, wenn wir gestorben sind? Nicht in dem Moment, wenn du am Sterbebett liegst, sondern nach dem Begräbnis, was dann danach kommt, wie sehen wir aus? Gell? Auf jeden Fall anders. Schöner, besser, ist alles klar. Das heißt, wenn Paulus hier sagt, das hat ja noch einen heilsgeschichtlichen Aspekt, du sähst ein nacktes Korn. Was ist denn das? Ich erinnere an die Gleichnisrede Jesu. Paulus hat ja über die Gleichnisse gesprochen. Da ist ja eins dabei, das heißt, die Regentschaft, das Reich Gottes ist einem Senfkorn gleich, einem Korn des Senfs, das kleinste der Samen, gell, so ungefähr. Also, was ist Reich Gottes? Das ist das Irreführende immer, Reich Gottes, denken die Leute ans Millennium, was weiß ich, gell. Basileia heißt der königliche Herrschaft, das heißt die königliche Herrschaft, die Regentschaft Gottes ist wie ein Korn. Und jetzt sagt er noch im gleichen Gleichnis, und der Kosmos ist das Feld. Welches heilsgeschichtlich Denken müssen wir jetzt, gell? Welches nackte Korn wurde in den Kosmos gesät, damit anschließend was völlig Neues entsteht? Also das war Jesus selber, gell? Der Gottessohn, der Menschensohn, der kam als das Korn und wurde in die Erde gelegt. Und daraus ist sozusagen die größte Frucht entstanden, die es gibt und damit auch die größte Ernte, die es jemals geben wird, entstanden. Also das Säen des nackten Korns und die daraus entstehende Frucht, ich rede jetzt von Jesus, Sterben, Auferstehen, hat die größte Ernte aller Zeiten zufolge. Gell? Mehr wird nie geerntet, nämlich alles. Gell? Gott wird allen alles sein. Alles wird in die Herrlichkeit kommen. Und die Voraussetzung dafür war das, um überhaupt ernten zu können. Das Korn musste gesät werden. Ohne das nackte Korn zu säen, gibt es keine Ernte. Das sind so einfache Bilder. Gell? Das weiß jeder Landwirt, jeder Gärtner, jeder Hobbygärtner. Wenn du nichts säst, kannst du auch nichts ernten. Völlig logisch. Gell? Und wenn es um biblische Zusammenhänge geht, haben wir oft ein Problem mit, jetzt das so zu sehen. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Gell? Jesus wird gesät, gerettet sind alle. Weil er so viel Frucht bringt und die Ernte so groß ist. Gell? Das ist ein wunderbares Bild. Wer es nicht glauben kann, der muss warten, bis ihm das geschenkt wird. Ganz einfach. So. Und jetzt logischerweise kann Paulus jetzt in Vers 38 sagen, Gott aber gibt ihm, nämlich dem Korn, was gestorben ist und dann viel Frucht bringen soll mit einem neuen Leib, gibt ihm einen Leib, wie er will. Gell? Gott gibt ihm einen Leib, wie er will. Einem jeden das Samen, seinen eigenen Leib. Was sagt die Evolution? Ja, das ist sozusagen eins aus dem anderen entstanden. Und das ist absolut gegen die Schrift, wenn wir hier diesen Gedanken zugrunde legen. Gott gibt jedem einen Leib, wie er will. Was gibt es denn für Leiber? Ich denke mal an die Unterschiede, zum Beispiel, manche sagen, Lukas 16 ist ein Gleichnis, andere sagen, das ist kein Gleichnis, streiten sich die Gelehrten, gell? Ist müßig. Glaubst du, dass Jesus, wenn er ein Gleichnis erzählt, uns belogen hat, dass er dann irgendein Märchen erzählt mit dem Gleichnis? Das glaube ich nicht. Selbst wenn Lukas 16, wo es um Lazarus, den armen Mann in den Reichen geht, wenn das ein Gleichnis wäre, ist es trotzdem Wahrheit. Gell? Die hatten unterschiedliche Aufenthaltsräume, unterschiedliche Empfindungen, die hatten aber einen Leib. Es war nicht der Leib, der am Grab liegt. Der Leib im Grab, ist dort verfault, gell? In den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen, die einen anderen Leib. Und der Reiche hatte sogar Qualsempfinden, also hatte Durst, er wollte was trinken. Gell? Also hast du da auch eine physische Empfindung. Oder ich denke ans Alte Testament, gibt es etliche Stellen, die bekannteste ist Jesaja 14, Vers 9 und 10. Da gibt es einen Begriff im Hebräischen, heißt Rephaim, das sind die Gestorbenen, die im Aufenthaltsraum der Gestorbenen sind, im Sheol. Und die übersetzt zum Beispiel die Dauerübersetzung mit Tod erschlaffte. Das heißt, es ist ein Begriff für eine passive Existenz. Die sind dort, sind aber handlungsunfähig im weitesten Sinne des Wortes. Und als dann der König von Babel, Jesaja 14, das ist spannend, als der König von Babel in den Sheol kommt, da stehen die anderen Regenten auf und begrüßen den. Ja, ich sage euch, wie steht man denn auf? Gell? Da brauchst du eine Leiblichkeit für. Also haben auch die Gestorbenen im Sheol zu dieser Zeit schon im Alten Testament eine Leiblichkeit, aber sie mussten warten, bis von außen irgendwas kommt. Niemand kam von selber da raus. Sie haben ein Wahrnehmungsvermögen, die Gestorbenen. Wir haben ja das Beispiel gehabt mit, warum lasst ihr euch für die Gestorbenen taufen, gell? Also stellvertretender Glaube und so weiter. Die haben also ein Wahrnehmungsvermögen, können aber selber nicht handeln. Jesus hat ihnen gepredigt, vorher hat er schon gesagt in Johannes 5, die meine Stimme hören, werden rauskommen. Wie kann ein Toter, in Anführungszeichen, das Wort Tod gibt es ja für mich nicht, gell? Steht auch in der Bibel nicht, ist ein Irrglaube. Tod mit T, gell? Ich bin ja Sachse, ich muss sagen, mit einem harten D. Gell? Tod mit T gibt es nicht, sondern das heißt gestorben. Die Gestorbenen haben Wahrnehmungsvermögen, sonst würden sie die Stimme des Herrn nicht hören. Er hat selber gesagt, die meine Stimme hören von den Gestorbenen. Hat Jesus gelogen? Ich glaube es nicht. Gell? Die ganze Bibel zeigt uns, dass das so ist. So ist aber ein Nebengleis. Wir sind hier noch dabei, die Leiber zu erklären. Und da sagt Jesus jetzt einen interessanten Satz in Matthäus 10, 28, ist er aufgeschrieben. Er sagt, fürchtet nicht die, die den Leib töten können, sondern fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib in der Gehenna zu verderben vermag. Moment mal, mit was für einem Leib sind die denn in der Gehenna? Das ist doch nicht der Leib, der am Grab liegt. Der Leib im Grab verfault. Gell? Das heißt, auch in der Gehenna gibt es Leiblichkeit, die Gott verderben könnte, wenn er wollte. Und von daher ist interessant zu gucken, was betrifft denn jetzt die Glaubenden. Jetzt haben wir alle möglichen Leute betrachtet. Jetzt muss man mal gucken, wie sieht es denn mit denen aus, die glauben, dass Gott recht hat und alles macht, wie er es hat schreiben lassen. Da ist ja der klassische Vers, oder die beiden klassischen Verse sind 2. Korinther 5, die Verse 1 und 2, wo wir ja unsere Leiber beschrieben bekommen, die glauben, was Gott macht. Gell? Da sagt Paulus hier, wir nehmen wahr, wenn unser irdisches Haus der Zeltung aufgelöst wird, was ist das? Der Leib, gell? Unser irdisches Haus der Zeltung ist dieser Leib. Wenn der aufgelöst wird, sterben, Grab, verfaulen, wir einen Wohnbau, griechisch Oikodome, ein Haus, wo noch gebaut wird, könnte man übersetzen. Also dann haben wir ein solches Haus, was noch nicht ganz fertig ist, aus Gott, ein nicht handgemachtes, äonisches, zeitbegrenztes Haus in den Himmel. Also die nächste Leiblichkeit für uns, das ist eine Geistleiblichkeit, die noch nicht vollendet ist, in den Himmel, steht hier. Denn auch, das machen die, bis auf eine oder zwei Übersetzungen machen das, alle Bibelübersetzer weg, denn auch in diesem seufzen wir, nämlich in dem Zwischengeistleib, den wir da haben. Warum? Weil wir noch nicht vollendet sind und weil die anderen noch nicht da sind. Das heißt, wir müssen ja warten, wie Paulus sagt, keiner wird vorher vollendet, bis alle da sind. Also Seufzen, ein positives Seufzen, Anführungszeichen ist das. Ersehnend, wir warten drauf, mit unserer Wohnstätte, ist ein ganz anderes Wort, Eukaterion heißt es im Grundtext, das heißt wieder Haus und Hüden, wenn ich es auseinandernehme, nämlich aus dem Himmel überkleidet zu werden. Das heißt, der Ursprung ist ein anderer, das Wort ist ein anderes, das wäre die dritte Leiblichkeit. Und danach, wenn das alle erreicht haben, dann ist der Leib des Christus vollendet. Und das geschieht bei der siebten Posaune, ist noch lange hin. Einigermaßen lange. Wenn die nächsten beiden Nachtwachen verkürzt sind, dauert es nicht so lange. Gell? Da müssen wir noch drüber verhandeln. Gut, Fazit ist, jeder, ob Gläubiger oder Ungläubiger, es geht ja heute um Leiblichkeiten, jeder hat einen bestimmten Leib an dem Ort, wo er ist, mit ganz wenigen Ausnahmen. Einen habe ich schon genannt, in den Enthüllungen, Kapitel 6, Vers 9, die Seelen unter dem Altar, die auf den Leib gewartet haben. Nämlich sie hatten keine Bekleidung, weil Kleider Leiblichkeiten darstellen. So, und jetzt macht Paulus noch was, ab Vers 39 und 40. Da sagt er, nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch. Das wissen wir auch, gell? Das weiß ich gar nicht, Vegetarier, oder? Okay. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern anderes ist das der Menschen, anderes das Fleisch der Herdentiere, also der Kühe auf der Weide, anderes aber das Fleisch der Vögel, Geflügel, ja, kann man manchmal essen, manchmal nicht, und anderes der Fische. Das ist eigentlich logisch, ja, das wissen wir doch alle. Rindfleisch, Fischfleisch, Vogelfleisch, ja, Menschenfleisch haben wir wahrscheinlich noch nicht gegessen, gell? Das haben auch schon welche gemacht. Anderes Thema, also die Fleische, gibt es eine Mehrzahl für Fleisch? Nee, ne? Das Fleisch ist verschieden bei jedem dieser vier Gruppierungen, die er hier nennt. Und interessant ist jetzt, dass im Grundtext hier, da steht das Wort alles. Alles heißt anders von gleicher Art. Und im nächsten Vers, jetzt hören wir mal zu, was er anschließend sagt, und es gibt aufhimmlische Leiber und es gibt irdische Leiber. Jedoch andersartig ist die Herrlichkeit der aufhimmlischen, andersartig die der irdischen. Hier steht ein ganz anderes Wort für anders. Da steht heteros, kann man vielleicht, gell? Heterosexualität oder Homosexualität heute gang und gäbe. Also, warum unterscheidet hier der Paulus mit diesen beiden Worten? Jetzt kannst du mal deine deutschen Bibeln alle durchgucken, ob das da unterschieden ist. Gell? Und da wette ich mit, wirst du keine finden. Die schreiben alle anders hin. Anders, anders, anders. Gell? Nee, das ist nicht anders. Es ist ein großer Unterschied. Beispiel, ich nehme es vorweg. Das Wort anders von gleicher Art. Angenommen, du hast verschiedene Apfelsorten. Da gibt es ja so Genussmessen, gell? Da haben sie dann 100 verschiedene Apfelsorten. Und da kannst du sagen, der Apfel ist anders als der Apfel. Das ist ein anderer von gleicher Art. Nämlich spätestens sind Äpfel. Gell? Der eine schmeckt süß, der andere ist sauer wegen mir. Das sind aber beides Äpfel, aber sie sind anders. Das ist alles griechisch. Wenn du aber jetzt Äpfel mit Birnen vergleichst, das sollen wir ja nicht machen. Dann müsstest du sagen, heteros, gell? Ein Apfel ist eine andere Frucht als eine Birne, gell? Die ist andersartig. Das ist was völlig Verschiedenes. Das kann man jetzt noch ausdehnen, indem man noch Gruppierung macht, lass ich alles sein. Also, damit wir verstehen, gell? Diese irdischen Fleische, oder die irdischen Fleisch, aus denen die Wesen von Fleisch sind, das ist alles so von gleicher Art. Der Mensch ist aus der Adama. Die Tiere sind aus Eretz, das heißt aus der Erde. Die Adama ist ein bisschen bessere Erde, gell? Also der Mensch ist aus der besseren Erde, aber die sind alle aus der Erde. Während die himmlischen nicht aus der Erde sind, das ist was ganz anderes. Also hast du himmlische Leiber, die nicht vergleichbar sind mit den irdischen Leibern. Und genau da macht Paulus auch den Unterschied mit diesem Wort. Und wenn jetzt Gott sagt, Paulus sagt, dass Gott jedem, der den er erweckt oder den seiner Wesen einen anderen Leib gibt oder einen Leib gibt, wie er will, dann gibt es also die Art übergreifende Weiterentwicklung von Leibern nicht. Und das ist Evolution. Evolution ist gegen die Schrift, ist gegen diesen Grundsatz und ja, eigentlich auch gegen jegliche Vernunft. ich höre dann immer in so Wissenschaftssendungen, die Natur hat, gell? Die Natur hat das so eingerichtet, dass jetzt das Wesen da das und das kann, gell? Da haben sie irgendwo in der Tiefsee wieder ein neues Wesen entdeckt, was noch keiner vorher gesehen hat. Und die Natur hat ihm geholfen, dass er dann so blinken kann, gell? Um seine Feinde zu... Ja. Er hätte ja überlegen können, warum nicht war da oben wohnt, gell? Muss er so tief wohnen. Also die... Wenn ich die Argumente höre von den Wissenschaftlern, ich will die gar nicht kleinreden, gell? Die wissen sicher von ihrem Fach Bescheid. Aber im Gesamtkonzept ist das Unsinn, von einer artübergreifenden Weiterentwicklung zu reden. Das ist gegen die Schrift, gegen jede Erfahrung, gegen jede Vernunft eigentlich. Gell? Ich habe früher schon mal gesagt, schmeißen eine Handvoll Schrauben in den Wald und nach 1000 Jahren kommt ein Auto rausgefahren. Da würde ich jeder auslachen, was ist Unsinn. Aber genauso, die Evolutionisten sind auch viel schlimmer, gell? Die glauben, dass das von selber geworden ist, das Hochkomplexe. Ich habe jetzt die Augenoperation gehabt, und wenn ich mir überlege, die machen da eine alte Linse rein, machen eine neue rein, das klingt schrecklich vorher. Meine Frau wird sich das gar nicht machen lassen, hat sie gesagt, aus Angst. Und da siehst du dann, du kriegst eine Kunstlinse, ja, die ist besser als die schlechte alte, gell, klar. Aber wer hat denn das Auge gemacht, gell? Hat sich das Auge so irgendwann entwickelt, artübergreifend, gell? Früher hatten wir Froschaugen und die sind dann um, da ist immer was vom Dach gefallen, dann ging das Auge kaputt, gell? Da hat der Mensch gesagt, das muss weiter rein, das Auge oder irgend sowas, gell? Also ich erzähle gerne sowas, weil das sieht man den Unsinn, gell, in diesem Gedankengang. Aber zurück zu unserem Thema. Paulus macht jetzt noch was. Er macht uns ja deutlich, Verse 42 bis 44, dass es Gegensätze gibt zwischen dem Gesäten und dem zukünftigen Leib, also dem gegenwärtigen und zukünftigen Leib. Es heißt hier, ich will das mal lesen, also ist auch die Auferstehung der Gestorbenen, sagt er, erstens, gesät wird in Verderblichkeit. Erweckt wird in Unverderblichkeit. Zweitens, gesät wird in Unwert, erweckt wird in Herrlichkeit. Dritter Punkt, gesät wird in Schwachheit, erweckt wird in Vermögenskraft. Vierter Punkt, gesät wird ein seelischer Leib, erweckt wird ein geistlicher Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, gibt es auch einen geistlichen. Paulus spricht hier von den Glaubenden. Er spricht ja nicht von einer allgemeinen Auferstehung, von den verschiedenen Auferstehungen, die noch kommen. Es geht ja hier im Nahzusammenhang jetzt um die Glaubenden. Die wollten wissen, wie das geht. Er macht also hier eine Unterscheidung, eine Vierfache. Ich will es nochmal aufzählen. Er stellt die Verderblichkeit der Unverderblichkeit gegenüber. Dem Unwert stellt er die Herrlichkeit gegenüber. Der Schwachheit die Vermögenskraft. Und dem Seelischen das Geistliche. Jetzt muss man überlegen, was für einen Vorteil habe ich denn, wenn ich auferstanden bin an meinem Auferstehungsleib, wie wir eben gehört haben von Paulus, den Wohnbau in den Himmeln oder die Wohnhütstätte in den Himmeln, also den Geistleib. Wie stellt sich denn dieser Unterschied dar in diesen Gegensätzen, diesen vier? Und zum Beispiel, wenn er ja sagt, Verderblichkeit, Unverderblichkeit. Die Unverderblichkeit des Leibes hat doch zur Folge, dass der nicht mehr stirbt, dass der nicht krank wird. Der ist absolut vollkommen. Gell? Und also heißen, wir werden uns nicht mehr daran erinnern, wie das ist, wenn du krank bist, eine neue Augen brauchst und was weiß ich, was alles gibt. Gell? Nein, wir sind unverderblich dann. Egal wie das aussehen mag, das kann nicht mehr verdorben werden. Ja, ist doch super. Oder wenn wir an das Unwerte denken, Unwert gegen Herrlichkeit. Hast du nicht immer wieder das unwerte Gefühl, jetzt in diesem Leib, in diesem Leben, dass wir uns immer noch mal so ein bisschen schämen für unsere Verfehlung, dass wir was falsch gemacht haben, sind wir traurig, gell? Und ach, wie Paulus sagt, Römer 7, ja, ich elender Mensch, gell? Was ich will, das mache ich nicht, sondern was ich nicht will, mache ich. Geht es dir nicht auch gelegentlich so? Gell? Ich denke schon, sonst wäre es ja abgebrüht. Aber dann ist das Unwertegefühl weg. Gell? In der Herrlichkeit hast du dieses Unwerde-Empfinden nicht mehr. Das ist doch großartig. Oder wenn wir an Schwachheit denken, im Gegensatz zur Vermögenskraft, der Dynamis Gottes, in dem Leib der Vermögenskraft werden wir uns nicht mehr an die Schwachheit erinnern, unseres irdischen Leibes. Dann wirst du genießen, dass du ein dynamisches Wesen Gottes bist, wie immer auch der Leib aussehen mag, wissen wir ja nicht, ist ein Geistleib. Und das Seelische dem Geistlichen gegenüberzustellen, hat ja eine ähnliche Auswirkung. Im geistlichen Leib gibt es nicht mehr die Empfindung des Gegensatzes vom seelischen Dasein zum Geist Gottes. Gell? Das ist weg, weil das Bild des Aufhimmlischen ist was ganz Tolles. Ne? Also wie hat Paulus argumentiert? Gesät wird verderblich, unwert, schwach und selig. Das ist weg. Und dann wird was aus dem Samen was Neues, und das ist unverderblich, das ist herrlich, das ist dynamisch, das ist geistlich. Gell? Also darauf freue ich mich. Gell? Kann doch nur besser werden, gell? Bernhard. So, also, deswegen kann Paulus sagen, die Galater, das ist eine kleine Nebenbemerkung, wenn jemand das Fleisch sieht, gell, das, was alles vergeht, was nichts taugt, der wird auch vom Fleisch verderben ernten. Also müssen wir doch mal unsere Gedanken auf das Geistliche legen. Wir haben einen Bruder mal ausgereist, der sagte, was alles erledigt geht. Also das Geistliche ist wichtig, darauf kommt es an. Nicht auf das, was wir jetzt sagen. Wir müssen nach vorne gucken, nach oben. Und deswegen macht Paulus jetzt noch einen Zusatzgedanken, 45, 46, und sagt, also ist auch geschrieben worden, der erste Mensch, Adam, wurde zur lebenden Seele. Der letzte Adam zum Leben machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist vorher, sondern das Seelische. Daraufhin das Geistliche. Klingt etwas verwirrend, denke ich. Aber, um es aufzulösen, wir müssen hier im nahen Zusammenhang am Thema bleiben. Hier geht es um Auferweckung, um Auferstehung, um Lebendigmachung von Fleischwesen, nämlich Menschen in erster Linie. Das heißt, Paulus setzt hier bei Adam an, vergiss nie um Präexistenz. Wenn ich Präexistenz mit berücksichtigen wollte, dann müsste ich sagen, zuerst war das Geistliche, dann das Fleischliche, dann ist wieder das Geistliche. Aber hier geht es ja um das irdische Leben, was dann zum Geistlichen wird. Also war hier erst das Seelische. Und wenn er sagt, der erste Adam, Paulus war ja der, der Römer 5, Vers 14 gesagt hat, der irdische Adam ist ein Typus auf den letzten Adam, den Christus. Also gibt es zwischen den beiden gibt's typologische Merkmale. Über die haben wir ja auch schon gesprochen, das ist ja schon lange her. Wir sehen also an dem Werdegang des Adam eine gewisse Ähnlichkeit auch mit dem Werdegang des Christus. Und das Thema muss also hier im Zusammenhang betrachtet werden. Und er hat ja am Vers 35, hatte ich ja eingangs gelesen, die Frage gestellt, mit was für einen Leib werden denn die kommen? Und wenn es hier heißt, der erste Mensch war seelisch und der zweite ist geistlich, dann können wir auch die Leiber damit verbinden. Das heißt, der seelische Leib, das Seelische war ein seelischer Leib, gell? Und das Geistliche ist ein geistlicher Leib. Hier geht es nicht um den alten Menschen. Der alte Mensch ist eine Verhaltensweise des seelischen Menschen. Bei seelischem Leib geht es nicht um das Verhalten, sondern um die Substanz, um die Art. Und das muss man unterscheiden. Das heißt, der irdische Mensch ist vor dem Mensch aus dem Himmel, wenn es um diese Lebendigmachung und das Thema hier in 1. Korinther 15 geht. Deswegen sagt er weiter dann, der erste Mensch ist aus der Erde, irdisch, und der zweite aus dem Himmel. Wie der Irdische ist, sind auch die Irdischen, und wie der Aufhimmlische ist, sind auch die Aufhimmlischen. Und so wie wir das Bild des Irdischen tragen, sollten wir auch das Bild des Aufhimmlischen tragen. Das ist eigentlich logisch, gell? Der aus der Erde ist eben irdisch, da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren. Der kommt auch wieder dahin zurück, kannst du bei jeder Beerdigung hören, gell? Und der aus dem Himmel ist was ganz anderes, aber da wir wissen, dass es vorher schon eine Präexistenz gab, dass es vorher schon die Festlegung gab, dass unser Bürgerrecht in den Himmeln ist, spielt die menschliche Zeit für die, die das glauben können, eigentlich keine Rolle. Wir sind, Epheser 1, 4, vor Herabruf des Kosmos auserwählt in Christus. Das heißt, wir haben das Aufhimmlische zusammen mit ihm schon getragen. Wir waren in der Gleichheit mit ihm in der Präexistenz. Wenn du das verstehen kannst, glauben dürfst und weißt, dass die 70, 80, 90 Jahre hier nur eine Zwischenstation sind, um dann wieder geistlich zu sein, wo du hergekommen bist, gell? Das ist doch super. Also mit dem, wenn ich den Gedanken nicht hätte, dann könntest du ja manchmal an der Welt verzweifeln, gell? Sondern wir wissen, hier sind wir im Trainingslager. Und deswegen ist auch interessant, und das mache ich jetzt in einem größeren Satz mit den letzten Versen des Kapitels, dass Paulus uns hier nochmal tröstet. Gell? Er sagt, lasst euch nicht irre machen, sondern ihr werdet verändert. Es gibt eine Grundlinie der Schrift, nämlich dass Fleisch und Blut die Regentschaft Gottes nicht ererben werden. Und hier musst du wieder dran denken, es geht nie ums Millennium. Gell? Im Millennium ist noch Fleisch und Blut. Die Leute, die auferstehen, Hesekiel 37, die Knochen, die zusammenrücken und kriegen wieder Haut und so weiter, die laufen im Millennium rum, das ist Fleisch. Oder der Jüngling stirbt dort mit 100 Jahren, sagt uns Jesaja 65, 20 ist es. Und also laufen genau mit Fleisch auf dieser Erde herum. Aber darum geht es ja hier gar nicht, sondern es geht um das Erben der Regentschaft Gottes, nicht um das Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist eine minimale Unterordnung unter die Regentschaft Gottes. Regentschaft Gottes gab es immer, überall, in allem. Er regiert in allem. Paulus sagt zweimal, er ist der Innenwirkende, alles in allen, auch in den Ungläubigen. War das nicht heute ein Bibeltext? Da, am Anfang oder war das gestern? Weiß nicht, in der Losung stand das da, wo ich noch gesagt habe, das glaubt ja eh keiner. Gell? Und ja, wenn ich das doch weiß, dann kann ich doch ganz getrost sein und hier mich dem Pauluswort anschließen und kann sagen, ja, ich sage euch ein Geheimnis, sagt er, wir werden verändert. Ja, wann denn? Er sagt, in einem Nu. Wann werden wir in einem Nu verändert? Bei der letzten Posaune. Das heißt, die Veränderung, in der 1. Thessalonicher 4 liest, Verse 14 bis 17, da wird das ja geschildert. Da sagt ja Paulus, Jesus bringt welche mit in den Lufthimmel, habe das hier schon oft erzählt. Und die Gestorbenen in Christus müssen auferstehen. Und die Lebenden werden zusammen mit ihnen verwandelt in einem Nu. Das ist ein interessantes griechisches Wort. En atomo steht da. Tomeo heißt schneiden. Ja? Das A davor heißt un. Das heißt also wörtlich ungeschnitten. Im Ungeschnittenen, was ist das Ungeschnittene? Ungeschnitten würde heißen, hier geht es um die Zeit. Das heißt, der kleinste Teil der Zeit, also der Teil der Zeit, den man nicht mehr schneiden kann. Man kennt das doch, Atomkernteilung und so weiter, es wird immer mehr geteilt, geteilt, geteilt. Und irgendwann muss wohl ein Teil kommen, was in der Materie vielleicht nicht mehr geteilt werden kann. Das wissen wir nicht. Das Gottesteilchen, meint man ja, hat man gefunden. Gell? Aber wenn es um die Zeit geht, drückt das ja aus, es ist so schnell, so kurz, mehr geht nicht. Das ist das Ungeschnittene, gell? Also das letzte Zeitteilchen, was es gibt. Ja, für uns ist das eigentlich nicht vorstellbar. Mir würde auch eine Sekunde reichen, gell? Aber die ist noch viel zu lang. Also die Verwandlung der Glaubenden zusammen mit den Auferstandenen passiert. En atomo. So schnell kannst du gar nicht gucken, sind die weg. Ja, wenn ich das doch weiß und dass es dann Todlosigkeit gibt, dass der Tod verschlungen ist in Sieg, er ist in der Sieg, das ist Jesus, gell? Er hat den Tod verschlungen in Sieg. Er ist der größte Sünder aller Zeiten geworden, weil die Sünde ist der Stachel des Todes und hat damit den Tod besiegt. Mit seinem Tod hat er den Tod besiegt. Und wenn ihr in dem Psalm 22 als Wurm bezeichnet wird, ja bitte, was macht ein Wurm? Der frisst Todeswesen und verwandelt es in Leben. Das ist genau die Aufgabe, die Christus auch hat. Ja, und deswegen, wenn wir das alles mal zusammenrechnen, müsste man hier zu dem Schluss kommen, mach dir keine Sorgen, wenn du das glauben darfst, was hier steht, hast du ja schon mit Christus gesiegt und unser irdisches Leben ist eigentlich völlig egal für die gesamte Heilsgeschichte. Deswegen sagt Paulus, und das ist der letzte Vers, den will ich noch lesen, daher meine geliebten Brüder, jetzt musst du dich angesprochen fühlen, auch wenn du Schwester bist, die gehören dazu, gell? Daher meine geliebten Brüder, werdet fest, unerschütterlich, überreich im Werk des Herrn alle Zeit wahrnehmen, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also, in seinem ermahnenden und zusprechenden Abschluss des Gedankengangs hier von Kapitel 15 fordert Paulus uns nur auf, in dieser Erwartung treu zu sein, daran zu glauben, es gibt die Auferstehung der Gestorbenen. Die Auferstehung ist eine Tatsache. Lasst euch nicht beirren. Es ist sein Werk, er macht es. Unser Glaube, wie er hier sagt, und unsere Mühe sind nicht vergeblich. Und ich wünsche euch allen, mit dieser Gewissheit heute nach Hause zu gehen. Amen. Amen.